Wir sind im Römerbrief und deswegen wird es auch heute um den Römerbrief gehen. Paulus schreibt an Christen in Rom. Es gab dort wohl mehrere Gemeinden. Man kann die Christen in Rom in zwei Gruppen einteilen. Das sind einmal die Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, also die Judenchristen. Und dann sind auf der anderen Seite die Heiden, also die Nichtjuden, die Jesus kennengelernt haben und ihm vertrauen. Im Gegensatz zu den Heiden hat Gott seinem Volk Israel sich offenbart. Er hat ihnen das Gesetz gegeben und damit seinen Willen gezeigt. Er hat Israel aus der Gefangenschaft geholt und ins gelobte Land geführt. Und er hat versprochen, dass aus diesem Volk Israel der Retter der Welt kommt. Das alles können die Heiden für sich nicht beanspruchen. Sie gehören nicht zum auserwählten Volk. Sie haben keine Geschichte mit Gott. Ihnen fehlt das Gesetz, sie kennen den Willen Gottes nicht. Aber, so sagt Paulus, sie ahnen, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Paulus argumentiert, die Heiden können in der Schöpfung erkennen, dass es einen Gott gibt. Aber sie verweigern ihm die Anerkennung und darum, schreibt er, hat Gott sie dahin gegeben. Das heißt, weil sie Gott nicht ehren wollen, müssen sie nun ohne Gott leben. Und von Gott getrennt verkehrt sich ihr Leben in das Gegenteil dessen, wie Gott sich das Leben denkt. Das ganze Leben ist verquer, alles ist durcheinander, es passt nichts mehr. Die Heiden wollen Gott nicht und nun müssen sie das erleben, was sie wollen, nämlich ohne Gott sein. Und nun könnte man meinen, dass es um Israel besser steht als um die Heiden. Israel hat ja viel günstigere Voraussetzungen, aber Paulus beweist, dass es ihnen keineswegs besser geht. Israel kennt zwar Gott, Israel hat den Willen Gottes, Israel hat das Gesetz, aber es handelt nicht danach. Die Juden tun also ebenfalls nicht, was Gott will, und sie sind deswegen genauso verloren wie die Heiden. Und dann resümiert Paulus, Juden und Heiden sind beide unter dem Zorn Gottes. Beide sind verloren, kein Mensch ist so, wie Gott es will. Und mit dieser erschreckenden Schlussfolgerung endet der erste Teil des Römerbriefes. Der Bibelabschnitt, den wir uns nun heute anschauen, leitet in den zweiten Teil des Römerbriefes über. In diesem Teil erklärt Paulus, um gerettet zu werden, ist es nicht mehr nötig, die Regeln und die Gesetze Gottes zu erfüllen. Ob du gerettet bist, entscheidet sich einzig und allein an der Frage, ob du Jesus Christus vertraust. Ich lese nun Original Paulus, Römer 3, Vers 21 bis 28. Schön, wenn jemand mitliest. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch sie werden ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Ihn hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugut. So hat auch Gott den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangene Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und bis heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Kann man da noch selbst auf etwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Durch das der Werke? Nein, es kommt durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Vorschriften. Paulus behauptet, Gott entscheidet weder nach Herkunft oder Geschlecht, noch nach Verdienst und Würdigkeit. Wenn du ein Jude bist, Entschuldigung, wenn du kein Jude bist und ohne Gesetz sündigst, dann wirst du ohne das Gesetz zugrunde gehen. Wenn du aber ein Jude bist, unter dem Gesetz Gottes stehst und unter dem Gesetz sündigst, dann wirst du durch das Gesetz gerichtet werden. Egal wer du bist, sagt Paulus, in beiden Fällen bist du verloren. Egal ob du Jude oder Heide bist, in beiden Fällen entsprichst du nicht dem, was Gott will. Dabei hat Gott sich so viel Mühe mit dir gegeben. Du bist sein Geschöpf. Er hat dich aus Liebe gemacht. Gott hat dich begabt, damit du für ihn lebst, dass du ihm dienst und ihn ehrst. Du bist zum Ebenbild Gottes berufen. Das heißt, du sollst seine Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegeln. Gottes Freundlichkeit soll durch dich in diese Welt hineinkommen. Gott hat dich wunderbar gemacht. Was hast du aus dir gemacht? So wie du lebst, widersprichst du leider dem Willen Gottes. Du verweigerst dich dem Schöpfer. Statt Gott in die Mitte deines Lebens zu stellen, drehst du dich nur um dich selbst. Du hast dich von Gott abgewandt. Du hast die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben verdunkelt. Du bist ein Sünder. Du magst auf fromme Vorfahren zurückblicken. Vielleicht hat man in deiner Familie Großes geleistet. Vielleicht war einer deiner Ahnen ein verdienter Mensch. All das zählt bei Gott nicht. Es geht bei Gott nicht um das, wer du bist, sondern um die Frage, wie du zu ihm stehst. Gott fragt nicht danach, woher du kommst, und Gott schaut auch nicht auf das, was du bist. Du kannst ihm deine Verdienste aufzählen, deine Vorzüge hinblättern, du kannst deine Leistungen aufrechnen, du kannst deine Auszeichnungen und Urkunden vorlegen, du kannst Gutes tun und viel mehr Gutes, als alle anderen schon getan haben. Wenn du dich weigerst, Gott anzuerkennen, wenn du dich weigerst, ihn zu ehren, bleibt das alles ohne Wirkung. Gott nimmt das nicht in seine Berechnung auf. Ihn interessiert nur, wie du zu ihm stehst und ob du ihm vertraust. Gott möchte, dass wir mit ihm leben, ihn ehren und ihn lieben. Wir aber klammern ihn aus unserem Leben aus. Wir wollen ihn nicht. Wir haben uns von ihm getrennt, und das heißt, wir sind Sünder. Wir haben uns von Gott getrennt und damit ist alles verloren, was uns zu einem Menschen macht, wie Gott ihn sich wünscht. Es ist aus mit uns. Gibt es so etwas wie Rettung? Wir haben alle gesündigt und unsere Beziehung zu Gott verwirkt. Und nun kommt Jesus Christus ins Spiel. Paulus beschreibt, wie Jesus uns aus dieser Misere befreit. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Ihn hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Jesus hat uns erlöst. Er hat sich für uns geopfert, um uns aus dieser verzwickten und hoffnungslosen Situation zu befreien. Es ist wie bei einem schlechten Fußballspiel. Es kommt ein ganz schlechtes Beispiel, aber ich habe nichts Besseres. Stellen wir uns das mal vor. Unsere Mannschaft liegt 0-10 im Rückstand. Und dann wechselt der Trainer einen Spieler ein und der macht alles alleine, ohne uns. Er verteidigt jeden Angriff. Er stürmt, er schießt ein Tor ums andere und er dreht das Spiel. Und am Ende gewinnt unsere Mannschaft 25-10. Genau genommen nicht unsere Mannschaft. Dieser eine Spieler hat alles entschieden. Ihr merkt, das ist ein unrealistisches Beispiel. Ich möchte aber mit diesem Beispiel eines deutlich machen, nämlich wie es zur Rettung gekommen ist. Um gerettet zu werden, ist es nicht wichtig, wer wir sind und woher wir kommen oder was wir tun. Uns rettet nur, was ein anderer für uns getan hat. Unser Schicksal entscheidet sich allein an Jesus Christus. Nochmal Paulus Original. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus Wirklichkeit geworden ist. Ich sage es noch einmal, es kommt nicht auf das an, wer wir sind oder was wir tun. Es kommt einzig und allein auf Jesus Christus an. Was er für uns getan hat, entscheidet darüber, ob wir bei Gott ankommen oder nicht. Unser Zustand, wir sind von Gott getrennt und wir haben die Verbindung zu Gott verloren. Jesus hat sich geopfert, um uns aus unserer verzwickten und hoffnungslosen Lage zu retten. Er ist an deiner und an meiner Stelle gestorben. Und das bedeutet, unsere Schuld ist vergeben. Sie liegt nicht mehr auf uns, sie liegt auf Jesus. Und darum steht sie auch nicht mehr zwischen Gott und uns. Was uns von Gott trennt, das ist jetzt aus dem Weg geschafft, es ist vorbei. Der Weg zu Gott ist frei, zwischen uns und ihm ist alles geklärt, alles kann wieder gut werden. Noch einmal. Wenn es auf unsere Rettung ankommt, kommt es eben nicht auf das an, was wir sind und was wir tun, sondern auf Jesus Christus. Jesus rettet uns. Was wir denken oder tun, ist dabei unerheblich. Gott ist es, der uns ihm selbst recht macht und wir können dazu nichts beitragen. Gott gibt uns das, was wir nicht machen können. Und wenn wir Jesus Christus vertrauen, schenkt uns Gott es, dass wir ihm angenehm und recht sind. Wir haben schon mal gehört, dass Gott die Person nicht anschaut. Für unsere Rettung ist nicht entscheidend, wer wir sind oder was wir getan haben. Gott bewertet uns nicht nach dem, ob wir seine Gesetze und Regeln befolgen, richtig befolgen, genau befolgen oder nicht. Was entscheidet dann darüber, ob wir bei Gott sind oder von ihm getrennt? Ich zitiere nochmals Paulus: Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch den Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Vorschriften. Paulus führt einen neuen Begriff ein. Er redet nicht vom Tun, jetzt redet er vom Glauben. Der Glaube wird zum Maßstab für das, ob du zu Gott gehörst. Paulus spricht dem, der an ihn glaubt, gerecht. Entschuldigung, Gott spricht dem, der an ihn glaubt, gerecht. Heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus Glauben an Jesus lebt, so Paulus. Paulus spricht vom Glauben. Wir haben letzten Sonntag diesen Begriff geklärt. Was Paulus unter Glaube versteht, haben wir uns angeschaut. Und wir haben gesagt, beim Glauben geht es darum, einer Person zu vertrauen. Glauben bedeutet also, ich vertraue mich diesem Jesus Christus an. Ich gebe ihm mein Leben in die Hand. Weil es nicht darauf ankommt, was du tust oder wer du bist. Weil es darauf ankommt, dass du Jesus vertraust, darum mache ich dir Mut, diesem Jesus zu vertrauen, ihm zu glauben. Und dann, hör doch bitte auf, alles selber machen zu wollen. Lass es sein, mit frommen Taten Pluspunkte bei Gott zu sammeln. Meine nicht, es hänge von dir ab, ob du würdig genug bist oder fromm genug bist. Gott schaut nicht darauf, wer du bist und was du kannst. Er sucht dein Herz. Er möchte, dass du ihm vertraust. Und er freut sich, wenn du ihm dein Herz öffnest, wenn du seine Liebe annimmst und mit ihm lebst. Hör auf, alles selber machen zu wollen. Und lass es bitte auch sein, dich selbst zu verdammen oder gar andere zu verurteilen. So wenig du dich selbst für recht und gut erklären kannst, genauso unmöglich ist es, dich selbst oder andere zu verurteilen. Dieses Urteil steht allein Gott zu. Wenn du nichts dazu tun kannst, damit Gott dich annimmt, wenn es so ist, dass das Vertrauen zu Jesus genügt, dann genügt der Glaube auch. Und zwar egal, wie tief verschuldet du bist, egal, wie weit du dich von Gott entfernt hast, dann genügt der Glaube. Und wenn das stimmt, dass der Glaube genügt, dann gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Dann ist jeder, der Jesus vertraut, gerettet. Wenn es stimmt, dass der Glaube genügt, dann reicht es, Jesus zu vertrauen. Und dann muss auch keiner mehr oder richtiger oder intensiver oder fromm oder sonst wie glauben. Wir brauchen bei uns, weder bei uns noch bei anderen, die Latte des Glaubens höher zu hängen, als Jesus das tut. Jesus fragt nicht, wie fromm du bist. Ihm genügt es, wenn du ihm vertraust. Und sei dein Vertrauen noch so schwach und noch so angefochten. Wenn Jesus der Glaube genügt, dann sollte es uns auch genügen. Es genügt, Jesus zu vertrauen. Gott möchte, dass du ihm vertraust. Mehr erwartet er nicht von dir. Er wünscht sich nur, dass du ihm vertrauensvoll entgegengehst. Wenn du das tust, bist du ihm recht. Dann spricht er dich gerecht. Mehr braucht es wirklich nicht. Amen. Jesus, du hast alles für uns getan. Du hast das getan, was wir nicht können. Du hast uns mit dem Vater im Himmel wieder zusammengebracht. Du hast unser Versagen, unsere Schuld, unsere Entfernung von dir überwunden und abgelöst und uns davon befreit. Du hast uns den Zugang zum Vater eröffnet, dass wir kommen dürfen. Die Tür ist offen. Und du erwartest von uns nicht fromme Leistungen und viele Anstrengungen, sondern einfach, dass wir dir nur vertrauen. Du hast dein Leben weggeworfen, damit wir Vertrauen zu dir fassen. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir das tun, dir vertrauen. Vielleicht erst zaghaft und vorsichtig, mit vielen Fragen und Anfechtungen, aber dann Schritt für Schritt, immer mehr. Danke, dass wir nicht abgewiesen werden von dir, sondern angenommen sind bei dir. Und ich bitte dich, dass wir so leben und dass wir es dir so recht sind. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Wir beten miteinander und füreinander, so wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat alles für uns getan und wir können dem nichts hinzufügen. Wir brauchen das auch gar nicht. Wir dürfen fröhlich und entspannt unser Leben als Christen leben, weil alles an ihm hängt und nicht an uns. Und so gehen wir in diesen Abend und in die Woche, die vor uns liegt, begleitet von unserem Herrn, der uns liebt und unter Gottes Segen. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.